Ich freue mich so, dass ihr heute da seid. Ich predige heute zum ersten Mal, also zum zweiten Mal, aber für euch zum ersten Mal. Und es geht heute um den zweiten Teil unserer Predigtserie Ausdauer. Ja, und es ist so wichtig, Ausdauer zu haben, weil, hey, unser Leben als Christen ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Hey. Es ist ein langer Weg, den wir laufen müssen. Und hey, es kann herausfordernd sein, aber hey, mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Und ich predige heute über den zweiten Thessalonicher Brief, 2, Verse 13 bis 17. Ich will kurz mit euch einsteigen, warum hat Paulus diese Briefe geschrieben? Was ist der Grund, warum er diese Tools und eben dieses Thema Ausdauer und Aushalten anspricht? Es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben. Und folgendes ist der Fall. Im ersten Thessalonicher Brief schreibt er, weil die Christen und die Gemeinde in Thessaloniki extrem stark verfolgt werden. Christen mussten fürchten, gefangen genommen zu werden, gefoltert zu werden. Ja, sie hatten Lebensangst, ihr Leben war wirklich bedroht. Das ist vielleicht etwas, was heutzutage in Deutschland sich gar nicht mal jemand vorstellen kann, hey, dass man wegen seinem Glauben verfolgt wird. Auf jeden Fall schreibt Paulus den ersten Thessalonicher Brief, eben um eine Hoffnung in Aussicht zu stellen. Hey, es gibt Hoffnung. Haltet durch, haltet durch. Er lobt die Gemeinde, weil er sagt, hey, trotz dieser Anfechtungen bleibt ihr stark. Und ich finde es toll, ich feiere euch dafür. Und den zweiten Brief schreibt er direkt kurze Zeit später, weil er merkt, hey, die Situation in Thessaloniki ist nicht besser geworden, sondern ist noch schlimmer geworden. Es ist noch mehr Verfolgung, noch mehr Unterdrückung. Noch mehr Christen werden getötet. Hey, und Paulus schreibt eine Botschaft der Hoffnung auf, eben in den Versen, die wir jetzt lesen. Für euch aber, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern, können wir Gott immer nur danken. Er hat euch von Anfang an dazu bestimmt, gerettet zu werden. Hey, das ist eine Botschaft, die einen vor Freude nur springen lassen kann. Hey, wir sind von Anfang an erwählt, durch Gnade bei ihm zu sein. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, es ist eine wahre Geschichte von einem russischen Zaren, der hat von 1881 bis 1894 regiert und so sieht er aus, der gute Mann, hat noch mehr Bart wie ich, ja, ist ein richtiger Kaiser, ja, und Zar war ein Kaiser und dieser Kaiser hatte wie so oft die Aufgabe, ein Gerichtsurteil zu fällen, er musste ein Urteil über einen Straftäter fällen und dieses Urteil lautete folgendermaßen: Gnade unmöglich, nach Sibirien schicken. Hey, nach Sibirien schicken? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mir ein anderes Exil wünschen. Ich würde mir lieber wünschen, schick mich nach Italien mehr oder nach Spanien oder irgendwo ans Mittelmeer, aber nicht dahin. Hey, ich habe mir mal so ein bisschen informiert über Sibirien. Es ist einer der kältesten Orte, wo Menschen leben auf dieser Erde. Spiegel hat eine Top-Zahl rausgebracht, die ist minus 57 Grad. Hey, ich habe heute Morgen schon gefroren und manche hier haben mir schon im ersten Gottesdienst gesagt, hey, war voll warm. Hey, ich bin voll verfroren. Also das wäre für mich absolut der letzte Ort, wo ich leben würde. Ja, und der Typ hatte kein Hotel in Aussicht. Er hatte, ich glaube in Russland heißt es Gulag. Das ist so ein Strafgefangenenlager und hey, da musst du arbeiten und arbeiten, bis du tot umfällst. Das war ein Todesurteil. Gott sei Dank für diesen Straftäter hatte dieser Zar eine Frau namens Maria Wedorowna. Und diese Frau war im ganzen Land in Russland als eine gnädige und liebevolle Frau bekannt, die einen Sinn für Gerechtigkeit hatte und die Menschen geliebt haben. Und sie hat eine kleine grammatikalische Änderung vorgenommen an dem Urteil. Und diese ganz kleine Änderung hat eine unglaubliche Auswirkung auf das Leben dieses Strafgefangenen. Und zwar hat sie das Komma verändert. Ups, bumm. Gnade unmöglich. Warte, ich bin falsch geblättert. Ah, deswegen, okay. Gnade unmöglich nach Sibirien schicken. Mist, ihr habt mir meinen Moment geklaut. Ich habe mir meinen selber geklaut. Hey, dieses Komma veränderte das ganze Leben dieses Menschen. Gnade stand plötzlich über dem Gerichtsurteil. Das Exil wurde abgewandt. Hey, und ich habe eine Botschaft für euch heute, die unglaublich ist. Das ist eine wahre Geschichte und wir haben sie miterlebt. Und zwar von Anfang an, weil wir erwählt, wir sind durch Gnade. Gott hat das Komma in deinem und in meinem Leben verändert. Von Grund auf, von Anfang an, bevor du oder ich irgendetwas dafür hätten leisten können, wurde unser Komma verändert in unserem Leben. Hey, und ich finde, es ist ein Grund, Freude zu haben. Ich finde, es ist ein Grund, komplett auszurasten. Hey, wir haben nichts dafür geleistet und trotzdem ist Gnade da. Gott schenkt uns diese Gnade. Hey, und Manche von euch wissen, dass ich auf Beröhr studiere, also ich werde Pastor und bin hier in Ausbildung und deswegen lasse ich es mir nicht nehmen, ein bisschen zu klugscheißern. Und ich habe mir den Wuppertaler Kommentar zu diesem Bibelvers durchgelesen und es hat echt lange gedauert. Ich meine, das ist so eine kleine Passage und das waren dann so 5, 6, 7 Seiten und echt kompliziertes Zeug so. Auf jeden Fall, dieses Wort Erstlinge, das kann man im Griechischen, im Urtext, sind es zwei Wörter, die auf dasselbe hindeuten. Und zwar einmal aparchen, was so viel wie Erstlinge bedeutet, und aparches, was vom Uranfang her bedeutet. Das heißt wirklich von Uranfang her, bevor du oder ich existiert haben, war diese Rettung da. Und das Schöne ist an dem zweiten Wort, Erstlinge, ist, dass es damals nicht damit geendet hat. Das waren nicht die Letzten, die erwählt sind, oder die einen, die erwählt sind, sondern die Ersten. Das heißt, Gottes Reich ist noch am Aufbauen sich. Es ist noch nicht vollendet. Die Menschen haben noch eine Chance auf Rettung. Wir sind auch erwählt. Wir haben Teil dieser guten Botschaft, dieser Botschaft der Gnade. Geht weiter. Und das werdet ihr, weil sein Geist euch hilft, ein Leben nach Gottes Willen zu führen und weil ihr an die Wahrheit glaubt. Dazu seid ihr von Gott berufen durch die rettende Botschaft, die wir euch gebracht haben. Hey, durch den Geist sind wir berufen. Und wisst ihr, Paulus, ich habe das am Anfang gar nicht so verstanden, was da steht, weil das ist alles so, das ist so viel und also so ein kleiner Text, aber so eine krasse Aussage. Und wisst ihr, was Paulus damals sagen wollte, ist, hey, der Einzige, der bei einem Menschen Umkehr schaffen kann, der wirklich in einem Menschenleben verändern kann, ist Gott. Das ist der Einzige. Wir können tun und machen, was wir wollen. Wir können nicht mal selber glauben durch uns heraus. Wir können nicht durch irgendwelche Zustimmungen, die wir an Gott machen, wahren Glauben haben. Nur weil wir irgendwie seinen Charakter cool finden oder die 10 Gebote oder irgendwie sowas. Das bringt uns nicht zum Glauben. Das Einzige, was uns zum Glauben bringt, ist Jesus. Nur durch ihn, nur durch den Geist können wir die Wahrheit erfahren. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor 4 Jahren, ich war Jugendleiter in Darmstadt, da war ich also noch nicht hier. Und ich war frisch gebackener Jugendleiter. Mein Bruder hat mir tatkräftig unter die Arme gegriffen, mein kleiner Bruder. Und mein Bruder hat einen Glaubensschritt getan, der unglaublich ist. Wisst ihr, ich glaube, ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, in Deutschland ist das die mutigste Sache, die du machen kannst, wenn du um deinen Glauben zu so proklamieren in der Welt. Und zwar hat er in seiner Klasse von Jesus erzählt. Er hat in die Klassengruppe reingeschrieben auf WhatsApp, wer hat Lust, am Freitagabend in die Jugendkirche zu kommen. Hey, und ich sag euch, das ist ein krasser Mut, ey. Ich kann es an einer Hand abzählen, wann ich mal in meiner Schulzeit Menschen von Jesus erzählt habe. Ich hatte Angst, dass mein Ruf kaputt geht. Ich hatte Angst, dass ich gemobbt werde dadurch, keine Ahnung. Und mein Bruder hat es sich getraut. Und was ist passiert? 2 Freunde, Lars und Julian, sind in unsere Jugend gekommen. Und sie kamen nicht immer. Sie kamen vielleicht so alle 2 Wochen oder so. Aber wenn sie da waren, hey, das waren für mich meine Leute. Ich habe sie angeschaut, meinen Terminator-Blick, und habe terminieren, okay? Ich krieg die und ich schnapp sie und ich programmiere sie ein. Ich schaffe es, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich habe reingebuttert in sie. Wenn sie da waren, ich habe nur noch Augen für sie gehabt. Ich habe PS4 die ganze Zeit mit ihnen gezockt. Und hey, ich habe sogar Übernachtungspartys mit ihnen gemacht. Und ich sag euch eins, die Teenager, die zocken halt dann wirklich die ganze Nacht durch. Und wenn du sie einlässt, musst du halt auch durchzocken. Und wenn du dann einmal auf Toilette gehst und dann wieder zurückkommst, dann merkst du, was da für eine Luft drin ist. Und ich habe wirklich, das war wie ein Puma-Käfig. Also wirklich, ich habe wirklich Zeit rein investiert, ich habe meine Nase angestrengt, ich habe alles getan, damit diese Jungs Jesus kennenlernen. Ich habe für sie gebetet, ich habe, wenn sie da waren, mich noch mal mehr angestrengt zu predigen. Ich wollte unbedingt, dass diese Jungs Jesus kennenlernen. Aber ein Monat verging, 2 Monate, ein Jahr, 2 Jahre und nichts ist passiert. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, was soll ich denn noch machen? Bete ich nicht genug? Und ich habe mir voll den Stress gemacht. Vielleicht bete ich ja echt nicht genug und vielleicht mache ich auch einfach alles falsch. Jesus, warum kennen diese beiden Jungs Jesus nicht? Warum kennen sie dich nicht? Und schlussendlich waren wir dann vor 2 Jahren hier auf dem Cross Culture, das ist unsere Osterpreise, die bald wieder ansteht. Also für alle Teenies, alle Jugendlichen, hey, kommt dahin. Es ist so eine gute Zeit dort. Und passt auf, was passiert ist auf der Osterfreizeit. Die ersten Tage haben angefangen und ich dachte mir, oh je, es geht alles so weiter, wie es war. Sie konnten es nicht abwarten, bis der Gottesdienst endlich zu Ende war, sind runtergerannt an die PS4, haben gezockt und ich dachte mir, da geht ja gar nichts. Und habe aufgehört, mich irgendwie auf sie zu konzentrieren und habe gewartet, habe mein eigenes Ding gemacht und hatte sehr eine gute Zeit. Und am letzten Tag war unser großer Loud and Proud Gottesdienst. Ich stand genau hier als Gebetshelfer. Und plötzlich sehe ich, ich habe für viele Leute gebetet, dass aus den Reihen plötzlich die beiden Jungs auf mich zukommen. Ich dachte mir, okay, was ist da los? Okay, wahrscheinlich machen sie einfach mit, weil sie, keine Ahnung. Und plötzlich sehe ich, dass der eine Tränen in den Augen hat. Und ich dachte, okay, was ist los? Sie kommen, fallen mir in die Arme und sagen, Joel, ich will Jesus kennenlernen. Du hast uns so viel davon erzählt, ich will Jesus kennenlernen. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Und ich dachte, warum jetzt? Warum kommt ihr jetzt erst? Ich habe 2 Jahre lang so viel in euch investiert und ihr kommt jetzt erst? Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es liegt nicht an mir. Es liegt nicht daran, wie viel ich bete oder wie viel ich mich in diese Jungs investiere. Schlussendlich kann wahren Glauben nur Jesus allein hervorrufen. Und das ist etwas, wenn wir diese Wahrheit in unserem Leben erkennen, das ist so ernüchternd, es ist so befreiend, weil wir wissen, hey, wenn meine Bruder, meine Schwester, ich bete so lange für sie, aber sie haben Jesus immer noch nicht anerkannt, sie haben immer noch nicht in ihrem Leben diese Freiheit, diese Wahrheit in ihrem Leben, dieses Komma wurde noch nicht verrückt in ihrem Leben. Sie haben dieses Geschenk der Gnade durch Jesus' Tod am Kreuz noch nicht angenommen. Ich will aber unbedingt, dass sie diese Wahrheit annehmen. Gott wird seinen Plan machen. Und es liegt nicht daran, was wir in unserer Macht steht. Es liegt einzig und allein daran, hey, was Gott kann. Und wisst ihr, ich denke wirklich, wenn man sich das nochmal neu bewusst macht, dann gibt es Menschen, die du einfach abgeben kannst an Gott, wo du sagen kannst, hey Gott, es liegt nicht an mir. Es liegt nicht daran, wie viel du betest. Ich will nicht sagen, dass es nicht gut ist, viel zu beten und viel zu investieren in Menschen. Hey Gott, gebraucht Menschen für sein Reich. Es ist gut, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten. Hey, aber schlussendlich, diese einzig wahre und entscheidende, wirklich wahre Bekehrung und Annahme Jesu schafft nur er alleine. Es liegt nicht in unserer Hand. Es liegt nicht in unserer Hand. Hey, und trotzdem, wenn man diese Wahrheit erkannt hat, wenn man Jesus angenommen hat in seinem Leben, hey, dann ist es nicht wie so ein Freifahrtschein. So, ich steck's mir in die Hosentasche, okay, cool, ich bin befreit durch Jesus und gehe jetzt einfach so durch die Welt und lebe mein Leben weiter wie gehabt. Hey, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu ausstrecken nach Jesus. Man, es gibt nicht nur einmal selig werden irgendwie und ich bin gerettet. Hey, in Philipper 3,21 steht, dass wir uns nach Herrlichkeit ausstrecken müssen. Und was ist Herrlichkeit? Jesus ist die Personifikation von Herrlichkeit. Wir müssen uns nach Jesus ausstrecken. Hey, wisst ihr, wir singen Lieder. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Es geht so, immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen, immer mehr von dir, oh Herr, immer mehr. Hey, wenn wir so Lieder singen, dann ich stehe da so drinnen und denke mir, ja, immer mehr von dir. Aber in meinem Alltag ist es wirklich so, lebe ich das auch, dass ich immer mehr von ihm haben will, dass ich mich nach ihm ausstrecke. Hey, ich denke, dass wir uns das öfter mal bewusst machen müssen, was wir da singen und proklamieren somit. Wir sagen so oft, Gebete sind, Lobpreis ist gesungenes Gebet. Hey, wirklich, lass uns danach streben, mehr von ihm zu erfahren. Und hey, immer mehr deine Worte verstehen. Hey, wie sollen wir seine Worte verstehen, wenn wir die Bibel nicht mehr lesen? Das funktioniert nicht, wir müssen die Bibel lesen, sonst können wir seine Worte erst gar nicht versuchen zu verstehen. Lass uns zusammen ein neues Leben, ein neues Kapitel aufschlagen in unserem Leben, wo wir sagen, Herr, hey, ich will mit dir, ich will mehr von dir. Hey, und wenn du mehr von Jesus hast, wenn ich mehr von Jesus habe, hey, dann können die Stürme kommen, der Alltag kann kommen. Hey, die Christen in Thessaloniki, die haben Verfolgung ausgehalten, sie haben ja ihren Tod ertragen dadurch, weil sie der Hoffnung angenommen haben, weil sie ein Leben mit Jesus gelebt haben und weil sie gewusst haben, hey, über mein Leben, ich sage aus, hey, mein Komma wurde verändert und ich nehme diese Wahrheit an, mein Leben. Und ja, man könnte jetzt so ein bisschen meinen, okay, Jesus gehört der, Jesus gehört der Ruhm, auf jeden Fall. Aber es ist ein gefährliches Denken, wenn man sagt, hey, Gott tut ja eh alles. Also ist es gleich, ich tue nichts. Ich tue nichts, weil in meiner Macht steht es ja eh nicht. Hey, ihr sollt an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus teilhaben, ja. Wir sollen teilhaben an seinem Reich. Wir gehören dazu. Das Reich fängt jetzt schon an. Und ich finde es so eine krasse Aussage. Hey, ich will Teil dieses Reichs sein. Ich will mich gebrauchen lassen, dass ich mit Jesus zusammen sein Königreich baue. Und hey, haben sich Lars und Julia durch mich bekehrt? Nein, haben sie nicht. Ich sage es immer wieder. Nein, sie haben sich nicht durch mich bekehrt. Aber Gott hat mich gebraucht, damit sie einen Schritt näher zu Jesus hingehen konnten. Weil ich gesagt habe, Herr, gebrauch mich. Ich will, dass diese Jungs dich kennenlernen. Und ich habe ja so die beiden Jungs auf die Schultern genommen, aber es ist nichts passiert durch mich. Aber es ist doch was passiert. Es ist so eine Spannung, weil ich gebrauche mich, aber trotzdem ist mein Handeln nicht entscheidend dafür, dass sie sich bekehren, sondern nur Jesus. Ja, und das wünsche ich mir so, dass wir das in unseren Kopf reinkriegen, dieses unglaublich unverschämt gute Geschenk der Gnade, die es Jesus uns gibt. Bleibt also standhaft, liebe Brüder und Schwestern. Haltet euch an die Überlieferungen, die wir euch mündlich und schriftlich gelehrt haben. Hey, Gott will ein Fundament des Heils schaffen. Hey, dieses steht fest. Standhaft sein, ein Fundament haben. Hey, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir Zeit mit Jesus haben und unsere Bibel lesen, hey, dann wird ein Fundament auf unsere Füße gestellt, hey, das alle Stürme aushält. Das alle Stürme aushält. Ich habe mal so eine Story in der Jugend erzählt. Es ging um eine Palme. Eine Palme, die am Strand steht und sie wächst so vor sich hin mit ihren anderen Palmfreunden. Und irgendwann kommt so ein frecher Inselbewohner und tut einen Stein auf die eine Palme so drauf, auf den Kopf draufstellen. Hey, und diese Palme, sie strengt sich an zu wachsen und strengt sich an, irgendwie wie die anderen zu wachsen. Und hat es geschafft. Sie hat dieselbe Größe geschafft am Ende. Es war anstrengend, aber sie hat es geschafft. Und dann plötzlich kommt so ein Taifun, ein starker Sturm kommt, hey, und alle Palmen werden einfach rausgerissen aus dem Boden. Die Insel ist kahlgefegt, keine Palme steht mehr, außer die Palme mit dem Stein. Hey, warum? Weil dieser Stein, der auf ihrem Kopf lag, der hat sie dazu ja, veranlasst, dass sie ihre Wurzeln tief in den Boden gegraben hat und dadurch einfach ein stärkeres Fundament hat. Ja, und ich wünsche mir so, dass wir wie diese Palme sind, dass wir uns in sein Wort reingraben, dass wir Zeit mit ihm verbringen, damit wir eine feste Verwurzelung haben in mit seinem Fundament. Und dann, hey, dann kann uns in unserem Alltag, in der Firma, in der Schule, hey, dann können die Sorgen kommen, aber wir stehen fest, weil wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, dass wir unsere Identität in Gott haben. Hey, Öli hat schon letzte Woche erzählt, dass es uns etwas kostet, dass es anstrengend ist. Hey, aber es lohnt sich. Am Freitag hat Öli uns erzählt, hey, da ging's. Wir haben jetzt gerade so eine Predigtserie, Shape heißt sie. Hey, und wir wollen unseren Jugendlichen beibringen, hey, wie man richtig Bibel liest und wie wichtig es ist, Bibel zu lesen. Und Öli, er hat gesagt, hey, wenn du erstmal drinne bist in deiner Bibellese, wenn du wirklich dein Fundament mit ihm gestärkt hast, dann macht's Spaß. Dann macht's Spaß. Aber ich will es nicht runterreden, weil ich das selber kenne. Ich bin christlich aufgewachsen, hey, und ich fand Bibellesen anstrengend. Ich dachte mir, eigentlich habe ich keine Lust. Hey, aber wirklich, hey, ich sag euch, gebt Jesus eine Chance und habt eure Zeit mit ihm. Hey, und es wird euer Leben verändern. Es ist lebensverändernd und es ist lebensrettend schlussendlich. Weil dieses Fundament, was wir uns bauen, uns beschützt vor den ganzen Stürmen, die auf uns zukommen. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Unser Herr, Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt und in seiner Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost und eine verlässliche Hoffnung gegeben hat, er ermutigt euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. Herr, diese Anstrengung, die wir haben, uns wirklich mal zu fokussieren auf ihn, uns diese Beziehung zu ihm zu stärken, hey, Gott lässt uns damit nicht allein. Gott gibt uns Kraft und Trost. Bei den Stürmen, die auf uns zukommen, egal wie stark unser Fundament ist, es tut weh, es kann wehtun. Aber Gott lässt uns nicht alleine. Gott lässt uns nicht alleine. Gott gibt uns Kraft und Trost. Und es ist ich finde, es ist ein guter Zuspruch, den wir haben dürfen. dass über unserem Leben ein Gott steht, der gerecht ist, der absolut gerecht ist, der uns Trost gibt, der uns Gnade gibt. Herr, und noch viel mehr, er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. Hey, durch unsere Beziehung mit ihm, wenn wir ein starkes Fundament mit ihm haben, werden andere Menschen auch profitieren davon. Andere Menschen werden durch unser Leben ein Stück weit Gottes Herrlichkeit erleben dürfen. Aber damit diese Herrlichkeit durch uns durchstrahlt, hey, müssen wir auch Zeit mit ihm verbringen. Wenn man einen Freund hat und ihn nur einmal im Jahr so ein jährliches Besuchstreffen hat mit ihm, hey, da entsteht keine Beziehung. Da kannst du nichts von der Person lernen, egal wie toll sie auch immer ist. Hey, ich lade euch ein, verbringen wir zusammen einfach unser Leben mit Gott. Und unser Fundament wird so stark sein und seine Herrlichkeit wird uns durch uns durchstrahlen. Ich bitte mal alle aufzustehen. Und wenn du das erste Mal da bist und Jesus annehmen willst, wenn du dieses Komma in deinem Leben verrückt haben willst, wenn du sagst, ich nehme dieses Geschenk an, ich nehme es an, Herr, es gehört dir. Gott will dich. Dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Und wenn du hier bist und sagst, okay, ich hab Jesus in meinem Leben, ich weiß es, er ist mir begegnet. Aber vielleicht merkst du, hey, es gibt so viel Chaos in meinem Leben, so viele Stürme und so viel Verbittertheit auch, weil vielleicht habe ich für Menschen gebetet und sie haben Jesus immer noch nicht kennengelernt. Oder im Job hat man Probleme, weil man durch irgendwelche christlichen Maßstäbe, die man sagt, man lügt nicht und so weiter, Nachteile einfahren muss. Hey, dann bitte ich euch alle mal mitzubeten. Herr, ich danke dir dafür, dass du das Komma meines Lebens verrückt hast. Dass du mir immer wieder aufhilfst. Herr, ich will dich in meinem Leben haben. Ich nehme dieses Geschenk an. Dieses Geschenk der Gnade. Und Herr, es tut mir leid, wenn ich bisher ein Leben gelebt habe, in dem deine Herrlichkeit nicht zum Vorschein kam. Ab heute richte ich mich neu auf. Ich fokussiere mich auf dich. Und ich will mit dir zusammen dein Königreich bauen. Amen. Hey, lass uns nochmal zusammen das nächste Lied singen und wirklich mit dieser innerlichen Stärke und Zuversicht, dieses Geschenk der Gnade im Leben zu haben, dass unser Komma verrückt ist und dass wir jetzt zusammen den einen groß machen, der dieses Geschenk möglich gemacht hat, Jesus Christus, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Amen.